Das Metaverse ist in aller Munde. Für die einen steht Werbung in den virtuellen Welten ganz oben auf der Marketingagenda für 2023. Andere verfolgen mit Schaudern die Entwicklung des Aktienkurses von Meta, dem Mutterkonzern von Facebook, der von Weihnachten die Entlassung von 10.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern verkündet hat. Eines ist sicher, die Zukunft von Werbung in virtuellen Welten hat längst begonnen. Ein Grund, für uns im Out-of-Home-Podcast nachzufragen, und zwar bei Sebastian Thelen, Gründer und CEO von 42 Ads. Hallo Sebastian.
Hallo, ich grüße dich.
Sebastian, 42 Ads verschiebt ihre alten Grenzen und lässt sie sicher den nächsten Schritt in das neue Zeitalter der Werbung gehen. Das ist auf eurer Website zu lesen. Was treibt ihr denn da eigentlich?
Das ist eine gute Frage. Ja, ganz, ganz spannende Sachen. Ich freue mich erstmal hier sein zu dürfen, lieber Kai, und werde dir selbstverständlich mit ganz viel Elan und Power genau diese Fragen auch beantworten. Was machen wir bei 42 Ads beziehungsweise bei 42 Meta? Denn wir haben mittlerweile dafür eine eigene Company gegründet, die sich nur mit diesem Thema beschäftigt. Und was wir da treiben, ist Folgendes. Wir kommen aus dem programmatischen Advertising. Das heißt, das Thema machen wir schon sehr, sehr lange, circa 15 Jahre. Damals war das Thema in den Kinderschuhen. Kennt ihr alle, wenn ihr im Internet surft und dort Bannerwerbung sieht, gab es vor 15 Jahren die ersten Technologien auf dem Markt, sogenannte Demand-Side-Plattformen und Supply-Side-Plattformen, um programmatische Display-Werbung im Internet, im Web 2.0 abzubilden. Daher kommen wir. Und in den letzten Jahren haben wir uns na klar auch weiterentwickelt. Und seit 2016 sind wir an einer Company beteiligt, die im Blockchain-Bereich sich aufhält und somit auch dieses Thema gut kennen. Und ja, vor ungefähr 1,5 Jahren war es dann soweit, dass ein Mitarbeiter auf mich zugekommen ist und gesagt hat: Mensch, du, da gibt's jetzt was ganz Neues. Das ist das sogenannte Metaverse. Und das sind unter anderem virtuelle Welten. Wir können ja gleich nochmal über den Begriff Metaverse und die Definition sprechen, aber jetzt
Genau.
erstmal, wo kommen wir her? Da gibt's was, das nennt sich Metaverse, ist eine virtuelle Welt, so ähnlich wie ein Spiel. Und da kann man jetzt doch unsere Technologie, die wir im Web 2 anwenden, auch drauf ableiten. Und dann habe ich sage und schreibe, ich glaube, 2, 3 Sekunden drüber nachgedacht und habe gesagt: Mensch, du, hätte auch meine Idee sein können. Lass uns da ein Team bilden, eine Mannschaft aufsetzen, die sich mit diesem Thema beschäftigt. Erstmal analysiert, wie ist das aufgebaut, was kann man in diesen verschiedenen Welten machen und wie kriegt man denn da Werbung rein? Und genau das haben wir gemacht und genau damit beschäftigen wir uns jetzt bei der 42 Meta, nämlich wie kann ich im Metaverse Werbemaßnahmen durchführen?
Jetzt, du hast es gerade eben schon gesagt, ihr kommt woanders her und du hast dann auch noch mal gesagt, so willst du es noch mal erklären, weil für alle, die jetzt keine Wanderer in diesen virtuellen Welten sind, was genau ist es Metaverse und worin liegt der Wert und Nutzen für diejenigen, die sich da rumtreiben, also für Konsumentinnen und Konsumenten, für Verbraucherinnen und Verbraucher, was machen die damit?
Ja, also erstmal die Definition Metaverse ist ganz, ganz schwierig. Drücken wir es mal so auf, leider. Viele verwechseln die Zugänge in einen Bereich des Metaverse, nämlich in diese virtuellen Welten, mit dem Begriff Metaverse. So ist es nicht. Neben meiner Aufgabe, die 42 Ads mit Innovationen auszustatten und ganz, ganz tolle Kampagnen für unsere Kunden aufzusetzen, bin ich auch noch im BVDW tätig, dort in dem Lab für das Metaverse und da in der Lab-Leitung für die Technologie. Und in der BVDW haben wir uns na klar auch genau mit der Definition des Metaverse mal auseinandergesetzt und haben gesagt, okay, was definieren wir oder wie definieren wir das eigentlich? Und das Metaverse definieren wir so, dass es ein komplettes digitales Ökosystem ist mit unbegrenzter Nutzerkapazität. Und jetzt kommen ein paar Merkmale für dieses Ökosystem. Nämlich ist es dezentral. Ne? Jeder hat das schon mal gehört. Was bedeutet das? Es ist Blockchain-based. Das ist Punkt 1. Das zweite ist es interoperabel. Also das heißt, interoperabel zwischen verschiedenen Welten kann man das Metaverse mit seinen Ausprägungen, mit seinen Avataren etc. Nutzen. Es ist beständig und es ist vor allen Dingen, und darauf kommt es an, mit allen Sinnen wahrnehmbar und erlebbar. Das heißt, wir haben dieses Bild vor Augen, wenn man ins Metaverse geht, muss man so eine virtuelle Realitätsbrille aufhaben. Ne, so eine Quest von Meta zum Beispiel. Nein, das ist nicht der Fall. Die größten Plattformen, um in eine virtuelle Realität momentan reinzukommen, zum Beispiel wie das Decentraland, das ist ein Beispiel einer Plattform, ist gar nicht mit einer virtuellen Brille begehbar, sondern man kann es ganz normal mit seinem Computer aufrufen, indem man auf decentraland.org geht und dann die ersten Erfahrungen mit dem Metaverse macht. Also um das nochmal zusammenzufassen, es ist mehr als nur eine virtuelle Welt, in die man reingehen kann. Es ist ein komplettes digitales Ökosystem, was dezentral ist, interoperabel und beständig mit allen Sinnen fühlbar und erlebbar gemacht werden. Ja, da kommen dann so Fragen auf und das werden wir auch in den nächsten Jahren immer mehr sehen. AR, Augmented Reality, ne, wird ein Zugang sein, wie wir das Metaverse erleben können und erlebbar machen können. Und das verbindet sich mit der Realität. Also wenn wir es schaffen, Augmented Reality in die Masse reinzukriegen, durch das Tragen einer Brille zum Beispiel, dann verbinden wir die reale Realität, ja, unsere ganz normale Welt, mit einer Augmented Realität, die wir drüberlegen und können somit auch das Metaverse erlebbar und nutzbar machen. Also der Begriff Metaverse ist noch aus meiner Sicht noch nicht ausgeprägt und noch nicht entwickelt, sondern wir entwickeln uns dorthin und machen die ersten Gehversuche. Step by step geht's in die richtige Richtung, ja. Aber ich find's toll, dass wir jetzt alle anfangen und eben genau das machen, nämlich Praxiserfahrung sammeln und die ersten virtuellen Realitäten, die ersten Welten wie eine Sandbox, ein Megaverse, ein Decentraland, eine andere Plattform, wie wir sie auch immer heißen, nutzen können und da die ersten Erfahrungen sammeln können.
Für die, die es nicht wissen, der BVDW ist der Bundesverband der digitalen Wirtschaft, also sozusagen das, was alle, die online und mobile und sonst wie virtuell unterwegs sind, zusammenschweißt. Also es ist interessant, dass ihr alle auf dem Weg seid, eine Definition zu etablieren und eben noch nicht angekommen seid, was ja super ist, ehrlich gesagt. Ja. Und dann habe ich noch was gefunden, bei euch auf der Website: Kampagnen im Metaverse, digitale Werbung direkt vor regionalen Filialen, programmatische Werbung auf allen Marketingkanälen aus nur einem Tool und die Skalierung von Live-Event-Audiences, habt ihr euch auf die Fahnen geschrieben. Jetzt mal für einen, der jetzt irgendwie nicht seit 20 Jahren sich im Metaverse befindet, weil so lange gibt es ja noch gar nicht. Wie funktioniert sowas eigentlich technologisch oder technisch, dass man sagt, Mensch, ich bin da unterwegs und ich schaffe es sozusagen auf all diesen Kanälen unterwegs zu sein?
Ich würde gerne vorab noch mal einen Satz sagen und das ganz runterbrechen, jetzt nicht komplex betrachten, sondern das Metaverse und die Metaverse-Plattformen wie Decentraland. Ich bleibe jetzt mal bei diesem Beispiel. Muss man sich vorstellen, wie eine virtuelle Welt, die dezentral aufgebaut ist, also auf der Blockchain läuft, wo man ein Avatar bekommt, ein virtuelles Ich. Und mit dem virtuellen Ich kann man in dieser Welt rumlaufen und verschiedene Lands, so nennt sich das, das sind Parzellen in dieser Welt. Diese Welt ist 90.000 Parzellen groß. Und diese Parzellen, das gehört keiner Firma, wie bei einem Spiel, ne? Also manche vergleichen das ja, das ist wie Second Life oder wie ein Fortnite oder weiß ich was. Nein, ist es nicht, weil das Decentraland gehört keinem, sondern die Parzellen kann man kaufen und auf dieser Parzelle kann man selber verwirklichen, was man möchte. Und so gibt es dann auch große Firmen, die sich Parzellen kaufen, dort Musikfestivals stattfinden lassen. Ja, da war jetzt das letzten Monat war das Musikfestival, dann ist dann Ozzy Osbourne mit dabei, da ist eine Paris Hilton mit dabei und so weiter und so fort. Und auf diesen virtuellen Plätzen geht man dann mit seinem Avatar hin, mit Hunderten, Tausenden, Zehntausend anderen Leuten und hört dann Ozzy Osbourne auf einer Bühne singen und hört sich das an. Das gilt na klar nicht nur für Konzerte, sondern auch für zum Beispiel Sportveranstaltungen. Wir hatten jetzt mit dem Sender, mit dem Fernsehsender Sport 1, haben wir die Dart-Weltmeisterschaft ins Metaverse übertragen. Ja, und dort na klar auch die Interaktivität noch gefördert. Also das heißt, wir haben selber virtuell Dart gespielt und ein Gewinnspiel ausgeschrieben und der Gewinner konnte dann zum reellen Ali Pelli Stadion nach London fliegen und dort sich das Finale angucken. Und bis dahin konntest du dann eben die Dart-WM live im Metaverse sehen und aber auch noch interaktiv dir die Trikots anschauen. Die Trikots wurden auch in sogenannten Wearables digitalisiert und die digitalen Avatare von uns konnten dann eben die Trikots dort sich besorgen. Und das nur nochmal vorab, was ist das Metaverse? Ne? Also es ist kein Spiel, was eine Firma entwickelt hat und wenn die insolvent geht, beziehungsweise sagt, ich habe keinen Bock mehr, dann ist das wieder weg. Nein, es ist von uns allen und jeder ist Eigentümer von dem Land, was er gekauft hat. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Auch die Avatare, die man ausstattet mit den Wearables, also mit einem Trikot zum Beispiel von der Dart-Weltmeisterschaft, das gehört dir. Digital, das hast du in deiner sogenannten Wallet liegen und das ist dein Asset, dein Eigentum, was danach später auch na klar gehandelt werden kann, ja, weil man vielleicht das Trikot der ersten Dart-WM im Metaverse besitzt und somit entsteht ein Preis, der immer höher und höher geht und das kann auf verschiedenen Plattformen dann gehandelt werden. Also das nur mal vorweg. Was wir gemacht haben im Marketingbereich ist überlegt, okay, wir machen das Ganze jetzt über eine Plattform, die nennt sich 42 Ad Suite, dass man nur noch eine Kampagne anlegen muss und sucht sich in dem Kampagnenanlage-Setup aus, auf welchen Channels man diese Kampagne ausspielen möchte. Klammer auf, das geht nur bei uns auf programmatisch anspielbaren Kanälen, Klammer zu. Das heißt, wir haben Kanäle wie Display-Werbung, Retargeting-Werbung, wir haben aber auch Digital Out of Home Kanäle, ja, dass man digitale Außenwerbung eben programmatisch bei uns mit als Channel hinterlegen kann, ein Targeting sich auswählt, ja, zum Beispiel Männer und Frauen im Alter zwischen 18 und 30 Jahre, die sportaffin sind und dann sagt man, ja, dies ist meine Zielgruppe, auf welchen Kanälen möchte ich die dann überhaupt erreichen? Und da kann man dann eben bei uns aus verschiedensten Kanälen auswählen, Display, Native Ads, Out of Home und jetzt, na klar, auch im Web 3.0, ja, in den Bereichen der verschiedenen Metaverse-Plattformen. Wie das Ganze funktioniert, ist auch programmatisch. Das heißt, wir haben in den letzten anderthalb Jahren mit unserem Team unsere Ad-Server aufgebaut, so dass man auch in den verschiedenen Metaverse-Plattformen wie ein CryptoFoxels, wie ein Decentraland und die anderen, die ich eben gesagt habe, programmatisch einbuchen kann. Das heißt, wenn ein Avatar an einem von unseren, ihr müsst euch vorstellen, auf diesen Lens, auf diesen Parzellen, 90.000 Stück gibt's insgesamt, haben wir einige von und haben dort über 1.000 Displays, Werbesäulen, Litfaßsäulen, virtuell hingestellt und wenn dort die Avatare vorbeimarschieren, machen wir genau das Gleiche, was wir in der realen Welt draußen im Out of Home oder im Web 2.0 machen. Nämlich wir tracken die Avatare, analysieren die und klassifizieren die, schauen, ob wir Kampagnen haben, die perfekt zu dieser Zielgruppe passen und wenn ja, spielen wir innerhalb von ein paar Millisekunden die richtige zielgruppenorientierte Werbung dem Avatar eben aus.
Also heißt es ja, im Prinzip ist es ja von der Anmutung her klassische Außenwerbung. Und wie muss man sich das, wenn man jetzt dann nicht unterwegs ist, visuell und organisatorisch vorstellen? Also im Prinzip digitale Außenwerbung in der digitalen Welt, in der virtuellen, oder?
Wir müssen uns das so vorstellen, in Decentraland, ja, man läuft mit seinem Avatar rum, geht in verschiedenen Parzellen, Lands vorbei und eine Parzelle ist die digitale Bankfiliale der Santander Bank. Diese Santander Bank hat die Parzelle gemietet oder gekauft und hat da sich eben ausgestellt und in dieser Parzelle kann man dann zum Beispiel an einem Hackathon, einem Startup-Hackathon virtuell im Metaverse dran teilnehmen. Man geht weiter auf der Straße, auf der gegenüberliegenden Seite ist dann zum Beispiel ein Land von der Bundeswehr. Auch eine Kampagne, die wir mit denen zusammen gemacht haben für das Recruiting. Die Bundeswehr hat eine Recruiting-Kampagne für junge potenzielle neue Bundeswehr-Anwärter im Metaverse gemacht und hat dort eben die Kampagne durchgeführt. Und in dieser Welt gibt es, wie in der reellen Welt, auch zum Beispiel Plätze, wo Litfaßsäulen platziert worden sind. Diese Litfaßsäulen sind bei uns viereckig, wir nennen die Metacube und sind drei Stück übereinander. Also wie so ein Viereck, drei Stück übereinander, die drehen sich toll und haben dann auf jeder Seite schöne Werbemaßnahmen parat. Und zwar programmatisch targetierbar. Wenn wir zwei mit unseren, und das ist jetzt der Vorteil im Gegensatz zum klassischen Out-of-Home, wenn wir zwei mit unseren Avataren jetzt dort neben dem Bundeswehrstand unsere M-Cubes sehen, können wir auf den gleichen Werbe-Cubes draufschauen und du siehst was anderes als ich. Und das ist der große Unterschied zum Out-of-Home, wenn wir beide an der Bushaltestelle stehen und sehen dort von unseren Kollegen von Ströer das Werbeplakat, dann schauen wir beide auf das gleiche Werbeplakat. Und genau so muss man sich das vorstellen, dass wir eben als Tech- oder Ad-Tech-Anbieter ein System zur Verfügung stellen, wo sich Landowner unsere M-Cubes auf ihren Land stellen können und da von uns vergütet werden, wenn wir dort zielgerichtete Werbung platzieren. Und dieses Ökosystem, was wir aus dem programmatischen, aus dem Web 2.0 kennen, aus dem programmatischen Kaufprozess, nennt sich ja Real-Time Bidding, das haben wir übersetzt, adaptiert und in das Metaverse reingebracht, ins Web 3.0 reingebracht. Genau.
Das Spannende ist ja, ehrlich gesagt, bei Werbung sind ja Wirkung, Leistung, Imageaufbau und so Abfallen. Wie trackt und wie erreicht man denn solche KPIs dann in einer digitalen, virtuellen Welt?
Also ganz wichtig ist, realistisch einzuschätzen, wo wir uns gerade befinden. Wir sind am Anfang und am Aufbau. Ich vergleiche das immer mit zwei Sachen. Wir sind in den 1990er Jahren vom Internet, wo ich als Kleinkind bei meiner Mutter und Vater ins Schlafzimmer gehen musste, weil da der einzige Computer steht, musste das Modem anmachen. Wir kennen das alle, 54K-Geräusche noch. Und dann hat sich innerhalb von 3 Minuten meine Startseite langsam aufgebaut. Dann konnte ich mir vielleicht die ein oder andere MP3 runterladen. So eine MP3, wenn man die runterlädt, hat damals noch so 30 bis 45 Minuten gedauert. Auf dem Niveau befinden wir uns gerade. Ganz wichtig und realistisch einzuschätzen, das ganze System. Anderes Beispiel ist, finde ich noch viel passender, 2010, ich weiß es noch, ich habe eine Presse Veranstaltung, Video Streaming Veranstaltung von Microsoft gesehen. Wir gehen jetzt online, mobile first. Da haben die alle ausgelacht, ja, und gesagt, du glaubst doch nicht sicherlich, dass irgendwann mal alle Leute an der Bushaltestelle stehen und auf so ein kleines Ding gucken, ja, ihr seid doch verrückt. Wenn wir uns jetzt mal in der Stadt bewegen, ja, und ich komme gerade aus Düsseldorf, ich kenne oder sehe keine Bushaltestelle mehr, wo keiner mehr auf sein Smartphone leider guckt, muss ich dazu sagen. Aber technologisch gesehen ist es so, ne? Und genau da befinden wir uns gerade. Es ist eine komplett neue Ära. Also ich bin Befürworter und würde das eine oder andere darauf verwetten, dass Metaverse ja, das nächste Step, der nächste Step ist und es nicht mehr wegzudenken ist und nicht mehr wegzubekommen ist. Und wenn wir jetzt mal an KPIs denken, das Metaverse hat KPIs auch, was können wir messen? Wir können Impressionen messen. Ja, wir können messen die Reach, also wie lange beschäftigt man sich mit einem Werbemittel? Wie lange beschäftigt man sich auch auf einem Event, das man vielleicht veranstaltet, als Werbemaßnahme und so weiter? Wenn wir aber über absolute Zahlen sprechen, wie viele Leute im Metaverse Plattformen, ne, plural, nicht eine Plattform, sondern auf mehreren virtuellen Welten gerade unterwegs sind, dann ist das im Gegensatz zum Web 2.0 noch eine ganz, ganz kleine Nummer und entwickelt sich in den nächsten Jahren erst. Aber dann, na klar, wie wir es kennen, skalierbar, ne, also eine exponentielle Entwicklung von den Usern, die das nutzen. Ne, es gibt ein paar Großbanken, UniCredit gehört dazu, die haben tolle Studien rausgebracht, dass eben 2025, und das ist nicht mehr lange, ne, Milliarden von Leuten im Metaverse zu finden sind. So. Und das geht nur, indem es exponentiell wächst. Aber jetzt mal, mal eine Zahl zu droppen und rauszufinden, wenn man ein paar hunderttausend User im Monat über verschiedenste Metaverse-Plattformen im engeren Sinne, ne? Also jetzt nicht ganz wichtig da abgrenzen, wenn mir einer sagt, okay, Roblox alleine hat ein paar Millionen pro Tag. Nein, Roblox ist für mich keine Metaverse-Plattform. Ne? Also ich meine Metaverse-Plattformen im engeren Sinne, so wie ich es eben definiert habe, da sprechen wir von ein paar hunderttausend User, die wir da im Monat ansprechen können, wenn wir alle zusammenbringen. Und das aber dann eben mit über 1000 Displays, die wir dort verteilt haben, das ist schon eine große, große Menge.
Ne? Ich fand es total interessant, dass du sagst, wir sind im Prinzip noch in den Windeln, wir sind noch nicht mal, wir können noch nicht mal laufen mit dem Metaverse, in Anführungszeichen. Und ich habe einen interessanten Artikel gefunden, kaum jemand interessiert sich für das Metaversum, hat das Wall Street Journal Ende des letzten Jahres getitelt und hat dann berichtet, dass Meta, also Meta, Facebook, Metas, Metaverse, nur 200.000 Nutzer hat. Was muss denn aus deiner Sicht passieren, weil du hast es ja gerade eben sehr schön beschrieben, damit dem Hype auch die Nutzerinnen und Nutzer folgen? Also damit es einfach explodiert, so wie alle voraussagen.
Ja, genau. Das Wichtigste ist Zeit. Ja, wir stecken gerade in einer Phase, wo die Infrastruktur aufgebaut wird. Und die ersten Gehversuche stattfinden und die Voraussetzungen in den nächsten Monaten und Jahren und das in kurzen Jahren, also jetzt, ich sag mal, in 1-2 Jahren geschaffen werden, dass wir eben die Usability zur Verfügung stellen können, dass es auch Spaß macht, sich da tagtäglich aufzuhalten und dass wir auch Vorteile haben. Also was muss passieren? Ganz, ganz wichtig für mich persönlich. Ich muss einen Vorteil haben zur jetzigen Nutzung im Web 2.0. Wenn ich zum Beispiel, ich mach mal 2-3 Beispiele, meinen Job besser ausführen kann, indem ich mich auf einer speziellen Metaverse-Plattform treffe und zum Beispiel Innenarchitekt bin und mit meinen Kollegen, ja, die weltweit verteilt sind, an einem Projekt arbeiten kann, indem ich mir in dem Fall die virtuelle Brille aufsetze, also die VR-Brille aufsetze und an meinem neuen Inneneinrichtungsprojekt, meine neue Villa, die ich in Dubai bauen möchte, arbeite, dann ist das ein absoluter Vorteil, warum ich für die Zeit meines Projektes und auf der Arbeit einen Zugang zum Metaverse nutzen würde. Wenn ich mich treffe, und das machen wir gerade auch, Kai, wir reden über Zoom, ja, wir gucken, also ich würde mich noch wohler fühlen, na klar, ich fühle mich sehr wohl hier, aber noch wohler fühlen, wenn wir uns im dreidimensionalen Raum treffen würden und ein Interview führen, wo du Mimik und Gestik von mir auch viel, viel besser erkennen kannst, darauf eingehen kannst, ja. Meta arbeitet an Sachen, das kann man ganz offen erzählen, dass man sogar, wenn du deine Haare auf der Haut, wenn die sich anheben, weil du vielleicht ein bisschen gereizt bist, erkennen das die Hardware-Produkte von Meta und übertragen das auf deinen virtuellen Avatar, ja, so dass der Ausdruck des Avatars immer näher an deinen realistischen Ausdruck und an deinen Gefühlen und Sinnen, die du gerade hast, rankommt. Und das sind aus meiner Sicht die Voraussetzungen, um es massentauglich zu machen. Apple arbeitet auch an einer hybriden Brille, ne? VR und AR. Das sind alles Sachen, wenn es dann auch noch geil aussieht und Apple-Produkte, ich bin ein totaler Fan, sitz gerade vor meinem iMac, hab mein iPhone in der Hand, soll jetzt keine Werbung sein, aber dann ist es auch massentauglich. Ja, dann wird's massentauglich und dann kriegen wir die exponentielle Skalierung der Nutzer des Metaverses auch hin. Aber dass das so kommt, mache ich mir überhaupt keine Sorgen, wenn ich mir an mein iPhone 1 denke und wo wir jetzt sind mit einem iPhone 13, 14, ich weiß gar nicht, was ich gerade hier liegen habe, mit einem LiDAR-Scanner drin, ja, dass ich auch da mit meinem iPhone schon virtuelle Welten übertragen kann, im AR-Bereich auch, ja, von IKEA, die App lässt es zu, in meinem Haus mir einen Stuhl anzeigen zu lassen. Ja, das sind alles technologische Voraussetzungen, die wir brauchen, um das Metaverse erlebbar zu machen. Und die sind jetzt so weit, dass sie in den nächsten Monaten und Jahren für den Massenmarkt zur Verfügung gestellt werden. Bleiben wir nochmal eine Sache bei der Technik, dann geht's weiter. Die Bandbreite ist ganz wichtig und ist momentan noch gar nicht in der Lage, die ein oder anderen Veranstaltungen zum Beispiel im Metaverse richtig abzubilden. Ich mache dir ein Beispiel. Stell dir vor, du gehst ins Stadion, in ein virtuelles Stadion mit 80.000 Leuten. Und jetzt ist es nicht so wie bei einem Spiel, wenn wir FIFA zocken, ja, dann sind die Zuschauer dort programmiert. Aber in der virtuellen Welt ist jeder dieser 80.000 Zuschauer gerade da und bewegt sich nicht vorauskalkulierbar von einer Maschine, sondern so, wie er sich gerade fühlt. Und diese Bewegungen von 80.000 Leuten muss an 80.000 Leuten übertragen werden, damit jeder sieht, wie der andere sich im Stadion zum Beispiel auch bewegt. So, und diese Rechenaufgaben und vor allen Dingen die Ergebnisse der Rechenaufgaben können mit der vorhandenen Bandbreite in den vielen Ländern jetzt noch gar nicht übertragen werden, sodass die Grundvoraussetzungen für so Massenveranstaltungen in virtuellen Welten noch gar nicht gegeben sind. Also, was brauchen wir? Wir sind auf einem guten Weg. Die Technologie entwickelt sich weiter, wie damals von dem 54K-Modem kommen zum LTE, ne, mit 1000, weiß ich, wie viel Mbit es jetzt dort mittlerweile schon gibt, mit 5G-Netzen mit Elon Musk-Satelliten, die wir zur Verfügung haben. Also genau das ist jetzt auch, was passieren muss und was sich weiterentwickeln muss, damit wir im Metaverse die Skalierung exponentiell hinbekommen, was die Zuschauer bzw. die Teilnehmer, nicht die Zuschauer, sondern die Teilnehmer angeht.
Mhm. Du hast gerade eben auch was gesagt, was mir auch aufgefallen ist, als ich die Literatur beziehungsweise die Vision von Facebook mir angeguckt habe. Die rechnen auch sehr viel damit, dass das Metaverse, wie du gerade beschrieben hast, auch dazu dient, berufliche Zusammenhänge virtuell abzubilden und eben nicht in Anführungszeichen nur zu gamen. Und was anderes hast du gesagt mit der Bandbreite, was mir so auffällt, ich habe ja schon das eine oder andere graue Barthaar und erinnere mich an Second Life. Das war so ein totaler Hype 2003 und dann irgendwie ein totaler Rohrkrepierer. Komischerweise hat sich an der Oberfläche, also an der grafischen Darstellung, die man im Metaverse, in den Metaversen, muss man vielmehr sagen, so findet, ja so wahnsinnig viel nicht geändert. Was ist denn der Grund aus deiner Sicht, dass das immer so noch so ein bisschen aussieht wie Legoland, was mir da entgegenkommt?
Ja,
ist
ja,
die Bandbreite oder ist es einfach eine andere Ästhetik, die bis jetzt dann noch genutzt wird?
Nee, ein ganz, ganz großer Unterschied. Ja, du hast vollkommen recht. Also für den Endnutzer sieht es genau gleich aus. Warum sieht es gleich aus, erzähle ich dir jetzt. Wir haben eben gesagt, ein wesentliches Merkmal des Metavers ist Dezentralität. Darum muss ich auch, sorry, an meine Kollegen, die so ähnlich heißen wie wir, ohne das 42-Meta davor, also 42 wegnehmen, sagen, ich persönlich, aber das ist nur eine persönliche Einstellung, glaube nicht an das System zentrales Metaverse. Ne? Für mich ist es schon in der Definition genau das Gegenteil sondern eine dezentrale Infrastruktur, die hier aufgebaut wird. Und das ist auch ein wesentlicher Bestandteil, warum die Grafik noch immer so nicht gut auflösend ist. Das war so. Das Ganze dezentral zu rendern, zur Verfügung zu stellen, da ist es wirklich noch nicht so weit, dass die Technik, die Bandbreite in Kombination mit der Infrastruktur das hergibt, muss man ganz klar sagen. Also da haben wir noch viel zu tun. Wenn wir jetzt mal an eine Unreal Engine denken, ist die Auflösung, ich weiß nicht, ob du das schon mal angeguckt hast, die Auflösung Wahnsinn. Du denkst, du guckst einen Film, der mit einer richtigen Videokamera eine richtige originale Szene abgedreht hat. Also, das funktioniert von der Grafik. Wir müssen es jetzt nur noch paaren und zusammenbekommen. Ja, also Technologie wie Unreal Engine und die Grundvoraussetzung von Metaverse-Plattform, Dezentralität und Blockchain-based, so hinzubekommen, dass wir beides miteinander kombinieren können. Und dann schaffen wir es auch, dass die Grafik immer besser und besser und besser wird. Der Unterschied jetzt zum Second Life ist ein bisschen was anderes. Jetzt haben wir na klar auch Avatare, die wir gestalten können. Aber diese Avatare und die ganze Technologie ist interoperabel. Das heißt, wir haben nicht wie damals einen Spielehersteller, der Second Life gemacht hat und nur was in dem System, in der Welt, in dem Ökosystem, in dem einem Spiel zur Verfügung stellen, sondern jetzt unterhalten wir uns in verschiedensten Gruppen. Kronos-Gruppe gehört mit dazu. Wie kriegen wir Interoperabilität technologisch abgebildet, damit man Avatare von der einen Welt, ja, zum Beispiel Decentraland, mit ins andere, in die andere Metaverse-Plattform Voxels nehmen kann. Also dein Avatar mit dem von mir eben genannten Dart WM 2022 T-Shirt, was dir gehört, was du gekauft hast, wo du Geld, reales Geld für bezahlt hast, das möchtest du doch bitte, egal auf welcher Plattform du unterwegs bist, mitnehmen. Und diese Interoperabilität, da gibt es jetzt Gruppen, die sich damit beschäftigen, wie man Technologie nutzen kann, damit verschiedenste Projekte, die Avatare, die Variables, die anderen Assets, die man kreiert, NFTs etc. pp., auch auf verschiedensten Plattformen nutzen kann. Und da sind wir aber auch erstmal am Anfang. Da gibt's noch keinen fixen Standard, wo man sagen kann, okay, entwickel bitte GLTF, deine Szene, dein Land und so weiter. Und das kannst du dann nutzen in die verschiedenen Plattformen. Da wird's drauf hinauslaufen. Aber um es nochmal auszudrücken, wir brauchen Zeit, um diese Grundvoraussetzungen jetzt erstmal weltweit zu diskutieren, diese umzusetzen, um dann zu sagen, okay, jetzt sind wir soweit und können an den Grafiken arbeiten, können die immer besser und besser und besser machen. Ich sag nochmal Stichwort Unreal Engine. Schaut es euch mal bitte an. Die Grafik an sich, die man jetzt mittlerweile schon nutzen kann, ist Wahnsinn. Wir müssen sie nur noch kombinierbar machen mit Metaverse-Plattform-Projekten.
Jetzt haben wir vorhin auch eine ganze Menge über Werbung gesprochen. Du hast es ja schön beschrieben mit den Litwas-Säulen, also der Außenwerbung und virtuellen. Du hast aber in deiner Zeit als Gründer von User Mobility auch Erfahrungen mit Out-of-Home-Vermarktung in der echten Welt gesammelt. Siehst du da Parallelen?
Genau, also Use Mobility ist ein anderes Startup von uns. Von uns ist immer, ich stehe da nicht alleine hinter, sondern ein ganz tolles Gründerteam, was wir haben. Und Use Mobility, der es nicht kennt, haben wir 2018 gegründet, sind mittlerweile Marktführer in Deutschland, was mobile Werbung auf Autos, auf Taxen zum Beispiel, auf Amazon-Fahrzeugen, auf LKWs etc. pp. Angeht. Also das heißt, wenn ihr mal durch Düsseldorf, Hamburg, Berlin etc. läuft, guckt euch die Taxis an. Auf den Dächern sind dort digitale Werbetafeln, die wir wiederum auch programmatisch bespielen können. Das erstmal zur Grundvoraussetzung. Also das heißt, das Taxi fährt durchs Neubaugebiet. Wir targeten das Taxi. Wo befindest du dich? Welche Zielgruppe befindet sich im Neubaugebiet? Wir spielen zum Beispiel Pampers-Werbung aus. Ja, wir fahren durch den Aachener Süden. Da wohnen eher die Schönen und Reichen, wie man sagt. Was spielen wir aus? Die neue Rolex-Werbung. Also das ist das Prinzip, was wir auch in den Außenwerbemarkt und da in den mobilen Werbemarkt integriert und reingebracht haben. Ich bin ein Online-Kind, ja, also bin in einer Zeit groß geworden und aufgewachsen und habe meine erste Erfahrung im Unternehmertum gesammelt mit Web 2.0, mit Programmatic Display Advertising und bin dann 2018 in den Außenwerbemarkt reingekommen und bin da sehr naiv reingegangen, habe gesagt, pass auf, wir revolutionieren den ganzen Werbemarkt, Außenwerbemarkt, wir machen mal überall kurz Programmatic Advertising drüber, ja, ganz einfach, ganz schnell, war nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe, leider. Der Außenwerbemarkt wird in Deutschland zumindest von 2-3 großen Playern beherrscht, was Anzahl an Werbeplätzen angeht, was Kundenkontakte angeht, was Kundenbeziehungen nicht nur zu Endkunden, sondern auch zu Agenturen angeht, etc. pp. Und dann kommen wir als kleines Startup in diesen Markt rein und sagen, pass auf, wir erzählen euch mal, wie die Welt funktioniert, so geht das nicht. Ne? Also das war mein naives Denken, habe in den letzten Jahren viel lernen müssen, dass man nicht einfach den Programmatic Advertising Markt aus dem Online-Bereich so über eine ganze Branche stülpen kann. Bis es da vernünftig vorangegangen ist in den Programmatic Advertising Markt, sind jetzt, das haben wir 2023 mittlerweile, auch 5-6 Jahre umgegangen. Quintessenz oder Ausblick ganz kurz, mittlerweile tut sich was an dem Markt. Ja, immer mehr und mehr andere Partner, Wettbewerber, Mitbewerber von uns springen auch auf das programmatische Außenwerbeumfeld auf. Und es entsteht dieser Markt. Ja, also das, was ich 2018 als Idee hatte und mal gedacht habe, ich setze es mal ganz schnell um, entwickelt sich in den letzten 6 Jahren genau in diese Richtung. Es entstehen die ersten Supply-Side-Plattformen. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Letztes Jahr hat dann auch Google gesagt, okay, wir öffnen unsere DV360. Das ist eine Demand-Side-Plattform von Google, ist die größte weltweit. Und in der DV360 kannst du jetzt auch programmatisch out of home in Deutschland buchen. Ja, also es geht in die richtige Richtung. Es kommt dahin, wo es hingehen muss aus meiner Seite. Also, dass man sagt, hey, wir gucken uns mal den Prozess an eines alten Buchungssystems. Ja, wie wird Außenwerbung damals, so wie ich es feststellen musste, gebucht, ja, da gibt's dann einen Kunden, der möchte eine Außenwerbung machen, die haben dann eine Agentur, die Agentur haben wieder eine Spezialvermittleragentur, wo dann angerufen werden muss, die kümmern sich dann um die Beschaffung der Werbeplätze, ja, da gibt's nicht nur die Bushaltestellen, sondern auch Autos, auf denen man werben kann, oder es gibt auch mittlerweile Werbemittel in S- und U-Bahnen, es gibt Werbemittel in Fitnessstudios und Werbemittel in Aufzügen und so weiter und so fort. Die besorgen die dann und dann geht's wieder hin und her. Und das ist ein sehr, sehr, ja, wie soll man sagen, ein sehr, sehr nicht digitalisierter Prozess, der dahinter liegt. Und diesen Prozess zu optimieren, und vor allen Dingen auch, ohne es jetzt böse zu meinen, zu rationalisieren und effizienter zu betreiben, das ist mit und mit die Aufgabe auch von Use Mobility. Und Use Mobility hat sich da eben in eine Nische drauf spezialisiert und das ist der mobile Bereich. Ja, also mobile Außenwerbung, da ist Use Mobility bekannt. Wir haben dann auch vor 2,5 Jahren die Taxi-App noch übernommen, auch ein bis damals eben der größte Anbieter im mobilen Bereich. Die machen Taxi-Werbung, die bekleben die Taxis, die machen Innenwerbung, die machen auch außen oben auf den Dächern Werbung und das passte na klar perfekt zu uns, sodass wir gesagt haben, okay, zusammen sind wir stärker, sind dann deutschlandweit zum größten Anbieter von mobiler Außer-Form-Werbung gewachsen und zur Kombination, also das nur zum Hintergrund, zur Kombination zum Metaverse würde ich persönlich momentan auch in der jungen Phase, wo wir uns befinden, erstmal die Einschätzung geben, und das finde ich persönlich besser. Es ist näher an dem digitalen Web 2.0 Thema dran, anstelle an Außenwerbung. Also viele unserer Kunden, und das sind namenhafte große Kunden wie eine Coca-Cola, wie eine Carrera, wie eine, was ich eben erzählt habe, eine Sport 1, mit der wir die Dart-WM gemacht haben, eine Bundeswehr und so weiter und so fort, verlängern ihre Web-Kampagne ins Metaverse, weil die Kennzahlen, über die wir auch eben gesprochen haben, die KPIs, Impressions, Click-Through-Rates, Engagement, Reach und so weiter, sind eher aus dem Web 2.0 und ähneln dieser Kampagne. Und wie wir es auch kennen aus der Vergangenheit, sind die Web 2.0-Kinder, die Online-Marketeers, schneller und innovativer mal was Neues zu probieren, als der, ich sag mal, ohne es böse zu meinen, eher konservative Außenwerbebereich. Und was wir jetzt merken, ist, dass jetzt nach, wie gesagt, wir sind ganz wichtig, das nochmal zu erwähnen, nicht nochmal was aus Deutschland, wir sind der erste weltweite Anbieter für programmatisches Advertising im Metaverse. Und das aus Deutschland endlich mal. Ja, das gibt's jetzt seit einem Jahr erst. Das ist ganz, ganz neu. Das gibt's vorher noch nicht. Und wir merken, dass jetzt nach einem Jahr so die ersten Anfragen aus dem Out-of-Home-Bereich erst kommen. Ja, dass die großen Anbieter, die Platzhirsche, zu uns kommen und sagen, hey, ihr als kleines Start-up, als Schnellboot, könnt ihr mit uns gemeinsam die ersten Außenwerbungskunden denn auch verlängern ins Metaverse? Ja, aber das, was wir das letzte Jahr mitbekommen und bei uns die Kunden, die gebucht haben, kamen eher aus der Web 2.0 Welt und sagen, mega geil, was Neues, was Innovatives, das zeigen wir unserem Kunden und das verlängern wir. Beide Parallelen zwischen Außenwerbung, also klassisch Out-of-Home-Werbung und Web 2.0, beide haben verstanden, dass wir in einer Phase sind des Testens und nicht, ey, ich brauche hier noch mehr Traffic, ja, bitte besorgt mir noch mal ein paar Millionen Impressionen. Dafür sind wir noch zu früh, zu frisch in dem Markt, sondern dass es darum geht, zu lernen, wie gehen wir mit komplett anderen Targeting-KPIs zum Beispiel um. Ja, weil wenn wir mal die KPIs nochmal betrachten, Targeting-Möglichkeiten auf Avatar-Ebene, auf Wallet-IDs, auf welche Tokens habe ich denn in meinem Portfolio liegen? Nämlich das sind auf einmal komplett neue Targetings und das müssen die Marketeers auch erstmal lernen, wie man dann da eben Klassen bildet, neue Targetings baut und so weiter. Und das muss man wirklich sagen, kommt eher aus dem Web 2.0, die Nachfrage, die Begeisterung. Jetzt merken wir, nach einem Jahr kommen auch die ersten Out-of-Home Interessenten und sagen, okay, ich kann meinem Kunden diese Out-of-Home-Kampagne auch nochmal verlängern ins Metaverse für eine Out-of-Home-Kampagne. Haben wir auch einen Bierhersteller, ja, einen ganz, ganz bekannten, mit dem wir gerade eine Kampagne machen. Heineken, kann man auch sagen. Ganz, ganz tolles Bier, trinke ich auch persönlich sehr gerne. kleine Schleichwerbung hier. Das ist zum Beispiel eine der ersten Out-of-Home-Kampagnen, die zu uns gekommen sind und wirklich diese Anfrage gestellt haben. Kann ich bitte bei euch meine Out-of-Home-Kampagne ins Metaverse verlängern?
Was ich ganz interessant fand zum Abschluss, ist eine Sache, die du gesagt hast, gebt uns Zeit oder wir brauchen Zeit. Wir reden nicht von ein paar Monaten, wir reden von Jahren, gebraucht werden, damit das Ganze wirklich durchprofessionalisiert und so attraktiv ist, damit es auch tatsächlich eine Gravitationskraft für ein Massenpublikum hat. Das fand ich ehrlich gesagt auf der einen Seite ein Aspekt, den man oft vergisst, wenn man heutzutage über das Metaverse redet, weil Hype heißt ja immer, es fängt tatsächlich an, wenn irgendwas anfängt, interessant zu werden. Und da sind wir offensichtlich ja noch. Auf der anderen Seite, glaube ich, siehst nicht nur du, sondern andere ja auch ein Riesenmarktpotenzial. Was würdest du denn abschließend sagen, was traust du, wenn man es überhaupt so sagen kann, dem Kanal Metaverse für einen Anteil am Mediakuchen zu, wenn man mal in die Zukunft guckt und sagt, es hat irgendwie eine Ausbaustufe, die wirklich marktrelevant ist? Was glaubst du, sind es 5%, sind es 10%, sind es 20%, die irgendwann mal von den Online-Ausgaben in das Metaverse fließen können? Oder ist es viel mehr?
Ja, ja, das ist gut. Also, wieder das Beispiel iPhone 1, ne? Damals eins der ersten Smartphones, was rausgekommen ist. Die Verkaufszahlen von der Hardware waren jetzt irgendwie 1 Million iPhones hat er verkauft. Ich kenne momentan nicht den momentanen Stand, das ist iPhone 13, wie viel. Aber das müssten exorbitant viele mehr als 1 Million Stück sein, die da verkauft wurden. Worauf ich hinaus will, ist, ich stelle nicht nur die These auf, sondern ich stehe total dahinter, dass das Internet, so wie wir es jetzt kennen und unter dem Begriff Web 2.0 jetzt definieren, dass das Metaverse das Web 2.0 ablösen wird. Also es geht nicht darum zu überlegen, wie viel Prozent wird es irgendwann mal haben, sondern wir werden so eine Steigerung wie beim Mobile. Ne? Mobile fing auch mit 5% an, 10%. Vor 10 Jahren war es dann 50%. Wo sind wir jetzt? 80%, schätze ich jetzt mal, so 75-80% ist Mobile Traffic aus dem Display-Bereich. Ja. So musst du dir das auch vorstellen. Das Metaverse, jetzt kommt's im weitesten Sinne, wird das Web 2.0 ablösen und wir werden die Kampagnen, wir werden komplett neue Kampagnen. Wenn wir jetzt mal in die Zukunft schauen, werden wir komplett neue Kampagnen. Ich habe von dem Litfaßsäulen geredet. Warum baue ich Litfaßsäulen im Metaverse auf? Weil ich dem Kunden erstmal was geben möchte, was er kennt aus seiner jetzigen Umwelt, aus seinem jetzigen Umfeld. Man kennt den Spruch, was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht. So ist das da auch. Das Metaverse alleine ist schon so neu und so innovativ. Wenn ich jetzt noch mit Werbeformen kommen würde, die ganz anders sind und die wir aber sehen werden. Ich mache mal ein Beispiel. Man geht mit seinem Avatar durch Decentraland und an einem vorbei fliegt ein Vöglein, zwitschert einen Song und hat eine Kette von Cartier an. Das werden Werbeformen, wie wir sie sehen werden. Es wird nicht mehr die Litfaßsäule sein, die da sind, sondern es werden komplett neue, mit der jetzigen und späteren Technologie, die uns dann zur Verfügung stellen, neue Werbemaßnahmen gelten und neue Werbemaßnahmen zu sehen sein. Also die Litfaßsäule ist für mich nur ein Zwischenschritt, damit der Nutzer, der Endnutzer sagt, okay, Metaverse an sich ist schon so neu. Ja, ich beschäftige mich erstmal damit und buche da Media Spendings rein, aber mit einem Medium, was ich kenne, wo ich nicht auf einmal andere Assets zur Verfügung stellen muss. Ein Vöglein muss ja auch programmiert werden, was da rumfliegt. Bei uns kann man jetzt die ganz normalen Werbebanner, die man auch für Programmatic Advertising im Web 2.0 braucht, uns zur Verfügung stellen, bei uns in der DSP hochladen, ja, und seine Kampagne ganz, ganz schnell in 3 Klicks verlängern ins Metaverse. Und das ist bei uns die Phase, in der wir uns gerade befinden. Also nimm was der Nutzer kennt, in dem Fall die Litfaßsäule, ja, unsere M-Cubes, oder das Display oder das Banner, das Asset drauf, was er sowieso schon erstellt hat von seiner Designagentur und so weiter und so fort, was er meinetwegen auch schon programmiert hat in HTML-Code und so weiter, kann er uns einfach zur Verfügung stellen. Und das tun wir erstmal in den neuen Channel Metaverse rein. So, das ist der jetzige Status, wo wir dran sind und was wir entwickeln in unserer F&E-Abteilung im AR-Bereich, also im Augmented-Bereich. Das sind ganz andere Sachen. Wir gehen durch die Stadt, schauen ins Fenster bei Deichmann rein und in deiner Brille entsteht, hi Sebastian, heute in deiner Schuhgröße sind die neuen Nike Air Max für 20% in Blau in deiner Lieblingsfarbe noch reduziert. Komm doch rein und hol sie dir direkt ab. Ja, das sind Werbemaßnahmen in Augmented Reality Welt, Welten, wo wir jetzt schon dran arbeiten und die wir jetzt entwickeln, die wir aber noch nicht auf den Markt bringen, weil sie noch nicht angenommen werden, weil das Thema an sich noch so neu ist. Und darum nochmal zurück zu deiner Frage. Es wird den Weg gehen von 1% Marktanteil auf 5, auf 10, auf 20, auf 50, auf 80. Ja, Online-Shops werden komplett anders aufgebaut. Es wird nicht mehr die zweidimensionale Homepage, den Online-Shop geben, wie wir es jetzt kennen. Ja, so wird in 5 Jahren keiner mehr shoppen.
Also ich glaube, eine Sache haben wir gerade gelernt. Ich nehme mal ein paar Sachen mit. Das eine ist, glaube ich, du hast uns dankenswerterweise eine sehr schöne und sehr ehrliche Standortbestimmung gegeben, was das Metaverse angeht. Du hast uns gerade eben so eine Tür aufgestoßen zu dem, was die Zukunft sein kann, was sie auch sein muss und warum es irgendwann mal ein Massenmedium sein wird. Was ich gerade gelernt habe, was ich sehr spannend finde, Web 2.0 wird es in der Form, in der wir es jetzt kennen, nicht mehr geben. Und ich glaube, wir können anfangen zu überlegen, was für eine Rolle spielt es künftig, crossmediale Kampagnen über alle Mediengattungen hinweg programmatisch auszuspielen, inklusive digitale Außenwerbung, dem Metaverse und dem, was uns sonst noch alles einfällt, weil es am Ende ja um Targeting von Zielgruppen geht, egal wo und wie die sich bewegen.
Ja.
Was denn? Ich danke dir sehr. Ich glaube, das war ein sehr tiefgründiges, sehr umfangreiches Gespräch. Und ich glaube, ich habe viel mitgenommen, wie man auch komplexe Dinge sehr einfach erklären kann. Und dafür danken wir ganz herzlich.
Lieber Kai, ich danke dir. Schön, dass ich hier sein darf und durfte und mit dir über so ein tolles und für mich auch persönlich und privates Thema, was ich unbedingt nach vorne treiben möchte, heute sprechen durfte.
Das war der Out of Home Podcast mit Sebastian Thelen, dem Gründer und CEO von 42 Ads.